Willkommen zu Chemie erklärt, Folge 1, Atommodelle.
Du stehst vor einer Chemieprüfung oder interessierst dich einfach für chemische Themen? Dann ist Chemie erklärt der richtige Podcast für dich. Hier vermitteln wir klar und verständlich in kurzen Interviews die wichtigsten chemischen Grundlagen. Aber wer sind eigentlich wir? Mein Name ist Katrin Honka, ich bin Lehrkraft für die Fächer Biologie und Chemie.
Und mein Name ist Christoph Koch, ich bin Professor für Umweltchemie und technische Chemie an der Ernst-Abbe-Hochschule.
Und damit starten wir direkt ohne viel weiteres Gerede mit der ersten Frage. Was ist eigentlich Chemie, Christoph?
Also Chemie ist die Lehre des Aufbaus, der Eigenschaften und der Umwandlung von chemischen Stoffen. Besonders wichtig sind bei diesen ganzen Prozessen die sogenannten Atome.
Und wie kann man sich Atome genauer vorstellen?
Ja, was Atome sind, das hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt, die Vorstellung davon. Ungefähr 400 vor Christus hat Demokrit, das war damals ein griechischer Philosoph, gesagt, dass die gesamte Natur eigentlich aus kleinen, unsichtbaren und auch unteilbaren Teilchen besteht. Und da kommen wir auch direkt zu dem Namen. Atom ist nämlich griechisch Atomos, unteilbar. Und 2200 Jahre später hat sich also eine lange Zeit lang erstmal nichts getan, hat dann John Dalton, das war ein englischer Naturforscher und Lehrer, weiterhin zwar von unteilbaren Teilchen gesprochen, aber mit dem Unterschied, dass diese ein unterschiedliches Gewicht besitzen, ne? Dass also nicht jedes Atom im Prinzip dasselbe Gewicht hat, sondern dass es da Unterschiede gibt. Und damit kamen die chemischen Elemente ins Spiel, also die Vorstellung, dass Atome verschiedene Eigenschaften besitzen können. Heute wissen wir, dass chemische Stoffe sowohl aus Atomen eines, aber auch mehrerer Elemente bestehen können.
Es gibt also Atome mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie zum Beispiel einem unterschiedlichen Gewicht. Atome, bei denen die Eigenschaften gleich sind, bezeichnet man dann als Element.
Ja, Mitte des 19. Jahrhunderts gab es dann die nächste große Änderung des Verständnisses, was Atome überhaupt sind. Also man sieht, da hat sich tatsächlich immer wieder geändert. Da haben Wissenschaftler nämlich zu dieser Zeit elektrische Entladungen mithilfe luftleerer Röhren und Hochspannung untersucht und dabei wurde die sogenannte Kathodenstrahlung beobachtet, welche auch letzten Endes die Grundlage für Röhrenfernseher bildete. Der eine oder die andere kennt es vielleicht noch. Beim Röhrenfernseher, da trifft nämlich die Strahlung auf den Bildschirm, wo sie dann letzten Endes sichtbar wird, sodass wir halt fernsehen konnten. 1897 stellte dann Joseph Thomson fest, dass die zu beobachtende Strahlung bzw. diese Position des Punktes auf dem Bildschirm mithilfe elektrischer und magnetischer Felder beeinflusst werden konnte. Da die Strahlung letzten Endes immer in Richtung positiv geladener Platten abgelenkt wurde, schlussfolgerte Thomson zu der Zeit eben, dass die Strahlung bzw. die Teilchen, aus der diese bestand, negativ geladen war. Auch zeigte sich, dass die Strahlung unabhängig vom eingesetzten Element immer gleich ist. Das ist eigentlich ziemlich wichtig hier. Dies war dann nämlich die Entdeckung der Elektronen. Ja? Also dass dieser Strahlung, den man gesehen hat, die ist immer gleich gewesen, egal was man eingesetzt hat. Und daraus hat er letzten Endes dann geschlussfolgert, okay, offensichtlich muss es da ein Teilchen geben, was eben unabhängig von den Elementen immer gleich ist. Und naja, weil es Kathodenstrahlung ist, also eben was zum Positiven gezogen wurde, hat das eben Elektron genannt, also was scheinbar negativ geladen ist. Und das waren dann die Entdeckung von subatomaren Teilchen.
Okay, es zeigte sich also, dass unsere als unteilbar angenommenen Atome doch mehrere kleinere Teilchen eben Elektronen beheimaten können. Das heißt, da hatten wir schon mal den ersten Bruch, wo sich in der Vorstellungskraft zeigte, da ist unsere Vorstellung, das alte Modell, doch nicht ganz ausreichend gewesen und wir brauchen ein neues Modell.
Genau, deswegen ging es natürlich dann auch weiter im Zuge der Forschung, im Zuge von Untersuchungen der Radioaktivität. Also man sieht immer die verschiedenen Bereiche, Physik und Chemie, die haben sich so ein bisschen gegenseitig da unterstützt. Konnte nämlich kurz danach dann vom Neuseeländer Ernest Rutherford gezeigt werden, dass ein Atom nicht nur aus negativen, sondern auch aus positiven Teilchen besteht. Es zeigte sich ebenfalls, dass diese positiven Teilchen, die sogenannten Protonen, eine ungefähr 2000 Mal größere Masse haben als Elektronen. Und aufgrund dieses Massenunterschiedes vermutet dann Thomson damals, dass die Protonen den Großteil des Volumens eines Atoms einnehmen und die Elektronen, die eben eine viel kleinere Masse haben, nur wie Rosinen quasi auf diesem Kuchen ja verteilt sind. Ja, das war also diese Vorstellung, das Atom als Rosinenkuchen, die Masse des Ganzen, der Teig quasi sind die Protonen und die Elektronen sind dann nur wie Rosinen eben auf diesem Kuchen verteilt. Ja, und diese Ansicht wurde dann 1910 jedoch von Rutherford widerlegt. Der hat nämlich in einem Experiment positive Teilchen auf eine dünne Goldfolie geschossen. Diese Goldfolie, die war kreisförmig von einem Sichtschirm umgeben. Dabei wurde dann festgestellt, dass die positiven Teilchen gerade durch diese Goldfolie flogen und auf der anderen Seite im Schirm sichtbar wurden. Ja, die sind also in so einer geraden Linie einfach da durchgeflogen. Nur der Vollständigkeit halber wurde dann auch noch untersucht, ob positive Teilchen auch auf anderen Stellen in den Schirm schlugen. Und dabei zeigte sich tatsächlich, dass zwar der Großteil dieser Teilchen geradewegs durch die Folie flogen, was eben zu dieser Vorstellung des Rosinenkuchenmodells passte, aber auch einige Teilchen stark abgelenkt wurden und an ganz anderer Stellen in den Schirm schlugen. Ja. Anfangs war es jetzt nicht klar, wie kann man diese Beobachtung jetzt erklären, war letzten Endes aber da auch schon klar, dass die Theorie von Thomson mit diesem Rosinenkuchen, ja, also der Großteil der Masse sind eben die Protonen, die auch gleichzeitig einen Großteil des Volumens einnehmen, dass das widerlegt wurde. Und dann hat es, wie gesagt, längere Zeit gedauert und dann hat der Rutherford vorgeschlagen, dass die positiven Teilchen und damit auch der Großteil der Masse nur einen sehr kleinen Bereich des Atoms, den sogenannten Kern, halt einnehmen. Das ist dann der große Unterschied eben zum Atommodell von Thomson gewesen. Und der Großteil des Atoms, so laut Rutherford, ist leerer Raum, in dem sich die Elektronen um den Kern bewegen. Bezogen auf das Experiment hieß es dann, dass die positiven Teilchen, die auf die Goldfolie geschossen wurden, eben nur in seltenen Fällen abgelenkt wurden, wenn diese nämlich auf den kleinen, ebenfalls positiv geladenen Kern eines Goldatoms stießen.
Also hatte man zu dieser Zeit die Vorstellung, dass Atome mindestens aus Protonen und Elektronen bestehen. Das heißt, auch hier war wieder eine Modifizierung des Atommodells vorhanden, sodass dann gesagt wurde, unsere Annahme mit den Elektronen ist nicht ausreichend, sondern wir haben eben zusätzlich auch noch unsere Protonen im Kern.
Ja, ganz genau. 1932 konnte dann nach weiteren Untersuchungen vom Briten James Chadwick gezeigt werden, dass neben den positiv geladenen Teilchen auch neutral geladene Teilchen, sogenannte Neutronen, eben im Kern vorkommen. Die haben vorher eigentlich keine große Rolle gespielt. So besteht letzten Endes, kann man sagen, ein Atom sowohl aus Protonen und Neutronen, also aus positiv und neutral geladenen Teilchen im Kern. Auch wenn der Kern jetzt den Großteil der Masse eines Atoms auch macht, nimmt er eben nur ein relativ kleines Volumen des Atoms ein. Um den Kern herum fliegen dann die negativ geladenen Elektronen. Aber auch danach wurde das Atommodell weiterentwickelt, was wir uns dann am besten mal in einer späteren Folge noch genauer anschauen können.
Gibt es einen Vergleich, den man heranziehen kann, um sich das Größenverhältnis von Kern zum gesamten Atom besser vorstellen zu können?
Ja, da gibt es so verschiedene Beispiele, die man immer nutzen kann. Zum Beispiel die Größe des Kerns zur Gesamtgröße des Atoms verhält sich zum Beispiel so wie die Größe einer Murmel zu einem Fußballstadion. Und auch interessant, die Dichte des Atomkerns ist in etwa so hoch wie die eines schwarzen Lochs.
Vielleicht kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf das Element zurück. Dalton meinte, dass sich diese unter anderem durch ihre Masse unterscheiden, richtig?
Ja, genau. Wobei wir heute wissen, dass nicht alle Atome eines Elements dieselbe Masse haben, sondern dass stattdessen die Anzahl der Protonen die verbindende Gemeinsamkeit ist. So gehören beispielsweise alle Atome, die nur ein Proton besitzen, zum Element Wasserstoff. Alle Atome, die zwei Protonen haben, zum Element Helium, drei zu Lithium und so fort. Nun habe ich gesagt, dass, auch wenn die Protonenanzahl bei Atomen eines Elements immer identisch ist, die Masse durchaus unterschiedlich sein kann. Hier kann man sich jetzt natürlich fragen, wie kann das überhaupt sein? Wie wir gerade besprochen haben, sind Protonen und Neutronen, die zusammen die sogenannten Nukleonen bilden, da sie eben im Kern vorkommen, entscheidend für die Masse eines Atoms. Besitzen nun zwei Atome eines Elements eine unterschiedliche Masse, so kann also die Anzahl der Neutronen nicht identisch sein. Beispielsweise besteht der Wasserstoffkern in der Regel aus nur einem Proton, aber er kann auch aus einem Proton und eben einem Neutron oder gar aus einem Proton und zwei Neutronen bestehen. In solch einem Fall sprechen wir von Isotopen. Beim Wasserstoff nennen wir das Isotop mit einem Proton und einem Neutron Deuterium und das mit einem Proton und zwei Neutronen Tritium.
Okay, soweit so gut. Aber Atome sind ja extrem klein. Da stellt sich mir direkt die Frage, wie kann man eigentlich ihre Masse angeben? Mit unserer geläufigen Einheit Gramm kommt man da ja nicht weit.
Ja, korrekt. Da müsste man ganz viele Kommastellen aufschreiben, Nullen noch da reinsetzen. Das bringt also nicht so viel. Da die Masse von Atomen sehr klein ist, ist es in den seltensten Fällen eben sinnvoll, diese in Gramm anzugeben. Wollte man die Masse jetzt zum Beispiel vom Wasserstoff in Gramm ausdrücken, dann bräuchte man beispielsweise 22 Nullen nach dem Komma. Also hat man sich darauf geeinigt, die Masse eines Wasserstoffatoms als ein DA, steht für Dalton, oder ein U, das steht für Unit, zu definieren. Da Proton und Neutron in etwa dieselbe Masse haben, kann man sagen, dass Helium, dessen Kern aus zwei Protonen und zwei Neutronen besteht, eine viermal so große Masse wie Wasserstoff hat. Die Massenanzahl von Helium ist also 4 Dalton.
Wirft man einen Blick ins Periodensystem der Elemente, so stellt man fest, dass die Massen der Atome Nachkommastellen aufweisen. Woher kommt das? Gibt es etwa halbe Protonen oder halbe Neutronen?
Ja, das ist eine Frage, die kommt tatsächlich relativ häufig. Hierfür gibt es eigentlich zwei wichtige Gründe. Zum einen wird eigentlich nicht die Masse von Wasserstoff als Bezugsgröße genommen, sondern ein Zwölftel der Masse des C12-Kohlenstoffisotops, also des Kohlenstoffatoms, das 12 Nukleonen besitzt. Außerdem stellt die Massenzahl im Periodensystem immer einen Durchschnitt dieses Elements auf der Erde dar. Da es von Wasserstoff eben nicht nur Wasserstoff mit einer Masse von 1 Dalton, sondern auch mit 2 und 3 Dalton gibt, wie wir gerade besprochen haben, diese aber wesentlich seltener vorkommen, ist die für das Element Wasserstoff angegebene Masse im Periodensystem auch etwas größer als 1 Dalton.
Okay, also haben wir die Massenanzahl, die man als durchschnittliche Menge an Protonen und Neutronen eines Elements verstehen kann. Gibt es weitere Zahlen, die die Elemente beschreiben können?
Ja, besonders wichtig ist zudem die Ordnungszahl. Die Ordnungszahl, die gibt jetzt an, was die Anzahl der Protonen eines Elements ist. Wie bereits gesagt, ist diese für alle Atome eines Elements immer gleich. Bei ungeladenen Atomen, also solchen, bei denen die Anzahl der Protonen und Elektronen identisch ist, die einen sind ja positiv und die anderen negativ geladen, kann man von der Ordnungszahl auch auf die Anzahl der Elektronen schließen. Sieht man zum Beispiel im Periodensystem die Angabe 31,15p, also die 31 über dem p und die 15 unter dem p, so kann man Folgendes ableiten. Das chemische Symbol p steht für Phosphor. Eine Ordnungszahl von 15 bedeutet, dass Phosphor 15 Protonen und dann eben im ungeladenen Zustand auch 15 Elektronen besitzt. Die Massenzahl von 31 bedeutet, dass es zusammen 31 Nukleonen, also eben Proton und Neutron gibt. Da ich die Anzahl der Protonen aus der Ordnungszahl kenne, nämlich die 15, kann man ausrechnen, dass Phosphor 16 Neutronen besitzt.
Alles klar, vielen Dank. Bevor wir zum Ende unserer ersten Folge kommen, vielleicht noch eine Frage. Da Atome ja sehr klein sind, hat man es häufig mit einer großen Anzahl von ihnen zu tun. Gibt es, wie bei der Masse mit der Einheit Dalton, für die Atomanzahl auch eine Möglichkeit, diese riesige Zahl verkürzt darstellen zu können?
Ja, die gibt es. So wie wir im alltäglichen Leben beispielsweise die Angabe ein Dutzend für die Zahl 12 verwenden, so sagen wir in der Chemie ein Mol statt 6,022 mal 10 hoch 23. Ja, das wäre also eine 6 mit 23 Nullen, also 602 Trilliarden. Diese 6,022 mal 10 hoch 23 wird auch als Avogadro-Konstante bezeichnet und wirkt auf den ersten Blick sehr willkürlich. Das ist hier aber tatsächlich gar nicht. Habe ich beispielsweise ein Wasserstoffatom, so wiegt dieses 1 Dalton. Habe ich nun 6,022 mal 10 hoch 23 Wasserstoffatome, so wiegen diese nicht mehr 1 Dalton, sondern 1 Gramm. Und das gilt für alle Elemente. Ein Kohlenstoffatom wiegt 12 Dalton und 6,022 mal 10 hoch 23 Kohlenstoffatome, also ein Mol Kohlenstoffatome, wiegt dementsprechend 12 Gramm. 2 Mol Kohlenstoffatome wiegen demnach 24 Gramm. Die Avogadro-Konstante ist also eine sehr praktische Größe für uns in der Chemie, um Aussagen über für uns ja, relevante Mengen treffen zu können. Hierzu vielleicht noch ein Beispiel. Habe ich beispielsweise ein Stück reines Gold, das 400 Gramm wiegt, so kann ich mit einem Blick ins Periodensystem die Massenzahl herausbekommen. Diese beträgt nämlich pro Atom Gold 197 Dalton, also schon relativ schwer. Auf ein Mol bezogen sind dies also 197 Gramm pro Mol. Diese Angabe in Gramm pro Mol bezeichnet man auch als molare Masse. Da unser Stück Gold 400 Gramm wiegt und ein Mol eine Masse von knapp 200 Gramm hat, wenn wir aufrunden, kann ich berechnen, dass diese 400 Gramm Gold also aus 2 Mol Goldatomen bestehen. Diese sogenannte Stoffmenge, also die 2 Mol, gibt folglich an, dass dieses Stück Gold aus 2 mal 6,022 mal 10 hoch 23 Goldatomen besteht.
Sehr schön. Vielen Dank, Christoph. In unserer ersten Folge haben wir also gehört, wie sich die Vorstellung vom Aufbau der Atome geändert hat und dass Atome mit gleicher Protonenanzahl als Elemente zusammengefasst werden können. Während die Protonenanzahl durch die Ordnungszahl angegeben wird, gibt die Massenzahl die Anzahl der Protonen und Neutronen an. Anders als die Anzahl der Protonen kann die Anzahl der Neutronen innerhalb eines Elements variieren. Atome mit derselben Anzahl an Protonen, aber unterschiedlichen Neutronenanzahlen bezeichnet man als Isotope. Für die Ladung eines Atoms sind neben den positiv geladenen Protonen auch die negativ geladenen Elektronen entscheidend. Diese kommen in der Atomhülle vor und entsprechen bei neutral geladenen Atomen der Anzahl der Protonen, können also auch über die Ordnungszahl abgelesen werden. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Damit verabschieden wir uns und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören.
Bis dahin alles Gute. Ciao. Tschüss.